Wir beschäftigen uns ja gerade mit dem Bund Gottes und in der vergangenen Woche am Sonntag haben wir uns ja mit dem Bund im Alten Testament beschäftigt und dieser Bund, das ist ja so ein Begriff, der für die Beziehung zwischen dem Volk Israel und zwischen Jahwe steht. An unterschiedlichen Punkten begegnet uns ja dieser Bund. Es geht ja los bei Noah, wo Gott einen Bund schließt mit der Menschheit. Dann geht es ja weiter mit Abraham, wo Gott diesen Bund mit ihm schließt und sagt, er soll gesegnet sein über alle Maßen. Dann am Sinai, der neue Bund, der verbunden ist mit dem Zehngebot und mit der dann am Ende mit der Tora. Dann der Bund mit David und da hat Israel dann eben schon eine größere Bedeutung oder eine große Bedeutung. Also der Bund im Alten Testament und der Bund im Alten Testament ist ein sehr wesentlicher und wichtiger Begriff auch einfach. Und wenn man diesen Bund beschreiben möchte, dann könnte man sagen, na, der Bund Gottes im Alten Testament, das ist ein Bund der Treue Gottes mit einem untreuen Volk, mit seinen untreuen Menschen. Und man muss immer auch gleich aufpassen, dass man nicht, ich sag mal, von so einer erhobenen Warte dann drauf guckt. Eins kann ich euch versprechen, wir alle miteinander wären nicht anders gewesen, hätten nicht anders gelebt als das, was Israel dort auch erlebt hat. Also wenn man über den Bund nachdenkt, kann man das mit unterschiedlichen Facetten tun. Aber das Wesentliche an diesem Bund ist, dass Gott treu ist zu dem, was er zugesagt hat. Und wenn wir uns dann heute mit dem beschäftigen, was der Bund im Neuen Testament ist, dann entdecken wir, und das lesen wir dann im Hebräerbrief, dass das an dem anknüpft, auch wo wir auch letzten Sonntag ja aufgehört haben. Letzten Sonntag haben wir mit Jeremia 31 aufgehört, wo Jeremia ja dann auch sagt, also wo Gott durch Jeremia sagt, ich will einen neuen Bund schließen. Und dieser neue Bund, das ist ein Bund, da will ich Ihnen diesen Bundesgedanken, das, was diesen Bund ausmacht, in Ihr Herz schreiben. Und dann so diese wunderbare Beschreibung. Und da kommt keiner mehr her und sagt, du, ich muss dir erklären irgendwie, weil wir alle mit diesem Geist erfüllt, mit diesem neuen Bund erfüllt in unserem Herzen eigentlich wissen, worum es geht. Und wenn wir im Hebräerbrief reinschauen, im 8. Kapitel, dann wird nochmal auch uns das beschrieben, wie es zu diesem neuen Bund gekommen ist und was dann der alte Bund war. Damit werden wir uns dann auch am Donnerstag ein bisschen beschäftigen, wenn meine Stimme dann hält, aber sie wird halten, zwischendurch kommt immer einmal tief und dann ist erstmal wieder Ruhe. Damit werden wir uns dann auch am Donnerstag ein bisschen ausführlicher beschäftigen. Und der Hebräerbrief knüpft auch genau da an und übernimmt dann auch diese Verse, die uns im Jeremia-Brief die uns bei Jeremia eben überliefert wurden. Denn das ist der Bund, den ich schließen will, also so im Hebräer 8. Mit dem Haus Israel nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich sie schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. So der Schreiber des Hebräerbriefes. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, was dieser neue Bund dann ist und ausmacht, dann kann man das ja auch auf unterschiedliche Weise tun. Aber wenn man das dann natürlich, und das gehört immer dazu, mit dem Leben Jesu verbindet, dann haben wir schon mal eine Stelle, die wichtig ist in Bezug auf das, was den neutestamentlichen Bund ausmacht. Und ich vermute mal, die Geschichte kennt ihr alle. Jesus war unterwegs und viele Menschen wollten ihn hören und sind zu ihm gekommen, um diesen Rabbi dann auch etwas von diesem Rabbi zu hören. Und eines Tages kam er dann in einem Haus zusammen und es war alles pickepacke voll und auch rundherum standen die Leute an den Türen, an den Fenstern, um zu hören, was dieser Mann zu sagen hat. Und wir kennen diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium und für Markus sind auch die Wunder eben sehr wichtig. Jesus hatte auch schon Wunder getan, also die Leute wollten nicht nur hören, was er sagt, sondern auch sehen, was er tut. Und da waren vier Freunde, die hatten eben einen Freund, also sie waren insgesamt zu fünf, der war von Kindheit an gelähmt. Und sie dachten sich, wir müssen unseren Freund in die Gegenwart dieses Mannes bringen. Denn irgendwas mit ihm und an ihm ist neu. Irgendwas mit ihm und an ihm ist anders. Und sie machen sich dann auf den Weg und schleppten ihn zu diesem Haus und merkten dann, keine Chance. Also war alles so voll und sie kamen da nicht durch und hatten dann ein Problem. Und dann kamen sie eben auf die Idee und sagten sich, okay, wir steigen aufs Dach und decken das Dach so ein bisschen ab und lassen unseren Freund runter dann vor die Füße Jesu. So beseelt waren sie von diesem Mann, von dem, was er Neues brachte, dass sie eben dann aufs Dach stiegen und das Dach ein bisschen freiräumten und ließen den Mann dann zu Jesu Füßen runter. Und dann sah Jesus eben diesen Mann und sah ihren Glauben. Und dann sprach er und sagte, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist erstmal die Frage, was war die Erwartung der Freunde? Was war die Erwartung derer, die da drumherum standen? Aber Jesus sieht diesen Mann und sagt, dir sind deine Sünden vergeben, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann gibt es so ein Gemurmel, was dann noch ein bisschen lauter wird und wo dann die Schriftkundigen, und jetzt könnte man sagen, vielleicht ein bisschen despektierlich, die Alteingesessenen, wo sie mehr und mehr dann anfingen zu rumoren und sagten, wie kann der hingehen Sünden vergeben? Das geht doch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Wir haben ja eine bestimmte Form, das Abendmahl zu feiern. Das machen wir ja schon jetzt etwas länger. Und irgendwann hatte ich auch für mich so eben den Gedanken, dass es wichtig ist, das auch immer wieder zu hören. Dir sind deine Sünden vergeben. Und so machen wir das ja jetzt beim Abendmahl auch, wenn ihr dann hier zum Kelch kommt, dass ich euch zuspreche, dir sind deine Sünden vergeben. Es gibt Leute, die da so ein bisschen mit gefremdelt haben. Und da erst mal gefragt haben, sag mal, wie kannst du denn die Sünden vergeben? Und das war genau die Situation wie damals auch. Wie kann der die Sünden vergeben? Und ich habe das ja dann auch immer erklärt. Ich könnte auch sagen, ich vergebe dir deine Sünden. Doch, ist biblisch. Aber man will ja nicht zu sehr aufregen. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ich sage nicht, ich vergebe dir deine Sünden, sondern dir sind deine Sünden vergeben. Und so ähnlich, ich weiß nicht, wie es euch ging, ob einige dann gleich aufgeatmet haben, das wieder zu hören oder sich gesagt haben, sag mal, kann man hier, geht das denn? Und, aber so eine Situation war das. Und sie fingen an, sich aufzuregen und sagen, wie kann der hingehen und Sünden vergeben? Weil der hat nicht gesagt, dir sind deine Sünden vergeben, sondern ich vergebe dir deine Sünden. Wie kann das sein? Und dann kriegt Jesus das mit und spricht dann zu ihnen und sagt, sag mal, was ist leichter? Zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und geh. Ja, leichter zu sagen ist erstmal theologisch, steh auf und geh. Aber naja, die Leute sind gekommen, um zu hören, was er sagt, um zu schauen, was er tut. Und das wäre natürlich eine Nummer, wenn er sagt, steh auf und geh. Ich weiß nicht, ob ihr so Heilungsgottesdienste auch kennt. Ich will jetzt nicht zu viel zu sagen, aber das ist natürlich dann eine Nummer, ne, wenn ich sage, so, steh auf und geh. Und dann bleibt er sitzen und bleibt liegen. Also ich habe euch das ja auch schon mal erzählt, dass mir das immer wieder auch so geht, dass ich mir das eigentlich so wünsche, dass ich Hände auflegen kann und das Leben verwandelt sich. Menschen stehen auf und gehen, Menschen werden gesund und ihre Psyche wird... es wäre so großartig, wenn ich diese Gabe hätte. Aber leider habe ich diese Gabe nicht. Meine Weise, das Evangelium dann den Menschen nahezubringen, ist ja, anstrengender. Ich kann nicht einfach sagen, geh, sondern ich muss halt gucken, wo ich einen Rollstuhl herkriege. Ja, schön wäre es, wenn es anders wäre, aber wir reden jetzt nicht darüber, warum das so ist. Jesus fragt sie, sag mal, was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf und geh? Und das in dieser Geschichte werden wir, sie steht im Markus-Evangelium ja ganz am Anfang, in dieser Geschichte werden wir mit hineingenommen in diese Spannung, die dieser Mann bringt, dass er sich hinstellt und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Dieser Mann wagt es, das zu sagen. Und was dann eben damit verbunden ist, ist ja, dass im Alten Testament Sündenvergebung immer verbunden war mit Opfer und mit dem Tempel. Man musste in den Tempel gehen, um dort zu opfern. Und durch dieses Opfer, was man dann gebracht hat, wurden dann die Sünden vergeben. Aber dieser Mann tritt auf und sagt nicht nur, geh erstmal in den Tempel und opfere dies, opfere das, sondern sie lassen diesen jungen Mann dort runter und er sagt zu ihm, dir sind deine Sünden vergeben, mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Also damit stellt er die Dinge irgendwie auf den Kopf. Und wir merken, dass durch diesen Mann, durch das Kommen dieses Mannes, dann wirklich etwas Neues dann auch anfängt. Und das merkt man dann auch gleich, und auch in dieser Geschichte, an vielen anderen Geschichten, da kommt es zu Konfrontation. Weil die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Alteingesessenen, die ganz frommen, weil die sagen, das geht nicht. Das geht doch nicht. Sünden vergeben kann nur Gott. Wer bist du, dass du dann das zusprichst? Und Sünden vergeben, wir wissen, wie es funktioniert. Geh in den Tempel, opfere und dann wird Gott dir eventuell gnädig sein. Und Jesus redet an einer anderen Stelle auch nochmal über diese Spannung und nimmt dann auch ein Bild oder beschreibt das in einem Bild, was das auch nochmal sehr eindrücklich klar macht, woher denn diese Spannung dann auch kommt. Er sagt, wisst ihr, das ist immer ein Problem, wenn man den neuen Wein in alte Schläuche hineinpackt. Das funktioniert nicht, weil das Neue bringt das Alte dann zum Zerreißen. Und das ist das, was Jesus dann eben auch sagt. Das, was durch mich in diese Welt kommt, ist etwas Neues. Und das passt nicht in das Alte rein. Das funktioniert nicht. Der neue Wein passt nicht in die alten Schläuche hinein. Und als dann, die Geschichte haben wir ja dann gerade gehört, es auf Jerusalem zugeht und er in Jerusalem angekommen ist und der Bibelleser weiß dann auch, worum es geht. Jetzt geht es auf Ostern zu, aber erstmal auf die Passionszeit. Da kommt es eben dann zu diesen Worten, die wir gerade nochmal gehört haben, die wir auch immer beim Abendmahl hören, diese Einsetzungsworte und wo Jesus am Ende sagt, dieser Kelch, das ist der neue Bund. In meinem Blut. Also mit Jesus beginnt etwas Neues und fängt etwas Neues dann auch an. Und das ist die Frage, was denn dieses Neue dann auch ist. Das Alte bestand ja darin, also ich glaube, wir können das ja einigermaßen sagen, was das Neue ist, das Alte bestand ja darin, dass der Mensch geopfert hat vor Gott und für Gott, um Gerechtigkeit zu empfangen. Das Neue ist, dass Gott sich opfert für den Menschen, um Gerechtigkeit zu geben. Das ist erstmal etwas komplett anderes, das ist wirklich etwas Neues. Nicht ich muss hingehen und Gott opfern, um gerecht zu sein, sondern Gott opfert sich, um Gerechtigkeit herzustellen. Und das ist nun wirklich, wirklich ein himmelweiter Unterschied. Was bedeutet denn dann diese Erlösung? Auch das, glaube ich, können wir alle miteinander dann auch irgendwie erzählen. Und da gibt es ja dieses Bild, ist ja auch richtig so von diesem Tausch und ist ja auch alles richtig. Aber diese Erlösung, das ist eben nochmal etwas, also wo es dann auch um diese Gerechtigkeit geht, das ist dann nochmal etwas, was den Menschen wirklich zutiefst angeht. Und von daher müssen wir nochmal dann auch darüber nachdenken, was den Menschen eigentlich zutiefst ausmacht und warum der alte Bund nicht funktioniert hat. Nicht im Sinne von dem, dass Gott dann irgendwann untreu war. Gott ist treu geblieben bis zum heutigen Tag mit seinem Volk Israel. Aber es hat etwas nicht funktioniert in diesem Bund. Und was dort nicht funktioniert hat, das war nicht, dass der Bund schlecht war, dass das Gesetz schlecht war. So beschreibt es auch der Apostel Paulus, sondern das Problem war der Mensch. Denn, so beschreibt es Paulus dann auch, der Mensch ist am Ende ein Wesen, Luther hat das dann so übernommen, dass das, was in dieser Welt ist und was den Sinn und seine Sinne dann auch ausmacht, immer etwas ist, was sehr ich- und selbstbezogen ist. Und Selbstbezogenheit ist manchmal wichtig. Schatz, könntest du mir mal ein Glas Wasser besorgen? Also der Mensch, sagt die Bibel, und so lernen wir das, ist eben jemand, der auf sich bezogen ist, der sich... Stört dich was? Besser. Helge, deine Probleme hätte ich gern.
Kurz anfassen.
Ist besser so, oder?
Besser.
Aber da kommst du zum Ende der Predigt mit, Mann. Ah nee, ich will nicht zu viel versprechen. Wir sind so ungefähr in der Mitte. Nein, der Mensch ist ein auf sich selbst bezogenes Wesen. Und er ist in dem, was er tut. Und so lernen wir das im Schöpfungsbericht. Er ist in dem, was er tut, auf sich bezogen. Und das ist erstmal das, was in der Bibel auch eben, so beschreibt Luther das dann, vielen Dank, was in der Bibel dann eben auch Sünde meint. Diese Ich-Bezogenheit, die auf sich verkrümmte Haltung des Menschen. Und wenn man sich das anschaut, dann lernt man ja schon viel über den Menschen, und man könnte ja jetzt meinen, der fromme Mensch ist da anders. Der fromme Mensch mit dem Gesetz in der Hand ist da anders. Aber das lehrt uns eben das lehrt uns dann die Bibel, dem ist nicht so. Der Mensch ist so selbstbezogen, dass er am Ende selbst das gute Gebot Gottes für was benutzt, dass es ihm besser geht. Er hält sich an das Gesetz, damit er gesegnet wird. Er schaut in die Gebote hinein, damit er etwas davon hat. Und das ist das Problem, das wir Menschen haben und was auch worüber der erste Bund nicht hinausgekommen ist. Man hat sich gedacht, ja, irgendwie, okay, wenn Gott das so will und wenn er bestimmte Dinge dann vorschlägt, dann tue ich das so. Warum? Damit ich gerettet werde, damit es mir gut geht. Das ist das, was die Selbstbezogenheit des Menschen ausmacht, auch des frommen Menschen. Er benutzt Gott am Ende noch, damit er in den Himmel kommt. Wir haben uns heute Morgen auf der Hinfahrt noch darüber unterhalten, wo denn der Himmel ist und wie man den verorten kann und so. Und das ist unser Bestreben dann, dass wir versuchen, die Gebote zu halten. Warum? Damit wir in den Himmel kommen. Ja, das ist jetzt nicht, ist jetzt irgendwie verständlich. Aber das ist die Grundhaltung, dass der Mensch, der eben mit dem Gesetz umgeht, am Ende das Gesetz nimmt, um sich damit auch um sich selbst zu drehen. Und jetzt kommt dieser Mann in diese Welt, der natürlich, und das ist das Bild, was wir haben von diesem Tausch, der dann kommt und ich meine Sünde abgebe und loswerde und er mir seine Gerechtigkeit gibt. Ja, das ist ein fröhlicher Tausch, ein fröhlicher Wandel. Das ist auch das Evangelium, aber das ist nicht alles. Das ist im Endeffekt das, was im Tempel passiert ist. Ich gebe meine Sünde, opfere und nehme dann die Gerechtigkeit und gehe weiter. Das ist das, was eigentlich alttestamentlich ist. Neutestamentlich kommt da noch mal etwas anderes hinzu. Denn wenn wir uns jetzt diesen Mann aus Nazareth angucken, der ja von der Bibel her, so wie es gesagt ist, wirklich ohne Sünde war und für uns zur Sünde gemacht wurde, was ist eigentlich das, was sein Leben ausgemacht hat? Natürlich, dass er ohne Sünde gelebt hat. Aber wenn wir auf sein Leben gucken, dann entdecken wir dort eins. Nämlich, dass das, was er gelebt hat, er nicht gelebt hat, weil es ihn um sich selbst ging. Er hat das nicht gemacht, um irgendwie Gott zu gefallen, sondern dass er diesen Weg nach Golgatha gegangen ist und ans Kreuz gegangen ist. Das hat er nicht getan, weil er so viel Spaß daran hatte, weil er einen Benefit davon hat. Das hat er aus einem einzigen Grund getan. Für dich. Und das ist der Unterschied. seine Gerechtigkeit und sein Streben und Leben nach dieser Gerechtigkeit, das hat er getan, nicht um Gott wohl zu gefallen, sondern um dich zu retten. Er hat nicht nach den Geboten gefragt, um dann zu gucken, na, wie werde ich möglichst irgendwie viel gesegnet. Und nein, er hat es getan, um uns zu erlösen. Ist das so schwierig zu greifen und zu begreifen und zu ergreifen? Ja, manchmal schon. Denn wir kennen ja alle vermutlich alle auch die Geschichte vom Schalksknecht. Das ist genau so eine Geschichte. Da wird jemand mit dem Evangelium konfrontiert, mit dem, was das Evangelium ist, nämlich, dass Gott dir gnädig ist. Und was macht er? Was kommt bei ihm an? Danke. Super. Jetzt bin ich ja frei. Es kommt hier an. Und es kommt hier an. Aber es kommt nicht hier an. Wir merken in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, dass diese Heilsgeschichte am Herzen vorbeigehen kann. Und dann ist der Mensch frei, aber er macht dann nicht frei. Dann ist er ganz in diesem alten Bund, wo er fröhlich vom Tempel dann wieder weg und nach Hause geht, weil Gott ihm vergeben hat, aber es ist nicht in seinem Herzen angekommen. Und dieser fröhliche Wandel, von dem wir da reden, das ist auch eben ein fröhlicher Wandel, wo wir darauf schauen können, dass Jesus es getan hat, nicht für sich, sondern für uns. Das war seine Motivation. Man könnte das eben auch anders, vielleicht ein bisschen romantischer beschreiben. Er hat es nicht getan für sich aus Pflichtbewusstsein, sondern er hat es getan für dich aus Liebe. Weil das ist das, von dem Jeremia ja schon gesprochen hat und was der Hebräerbrief dann nochmal aufnimmt. Es soll dir zu Herzen gehen. Und eine Frömmigkeit, die nicht zu Herzen geht, die das Herz nicht erreicht, die ist auch nicht in der Lage, den Menschen zu verwandeln. Dann kannst du fröhlich nach Hause gehen vom Tempel und sagen, mir ist meine Schuld vergeben. Ja, das ist richtig. Aber das ist am Ende zu wenig. Denn das, was geschehen soll, ist dieser fröhliche Wandel, der in uns dann etwas dann auch verändert, dass wir nicht mehr hingucken müssen, was muss ich tun. Wenn du Gott fragst, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, was muss ich tun? Was ist dann deine Motivation? Bist du dann wieder selbst verkrümmt irgendwie, damit du sagen kannst, ich tue das, was Gott will? Ich hatte vor kurzem mal ein Gespräch mit einem jungen Mann, der hat auch irgendwie Bibelschule besucht und ich fragte ihn, du, was willst du da hinterher mitmachen? Und so, ja, ich mache das, was Gott will. Ja, ich sage, das habe ich nicht gefragt. Ich sage, was willst du denn machen? Ja, sagt er, ich mache das, was Gott will. Klingt fromm. Ich würde behaupten, ist es aber nicht. Nach dem Neuen Testament, nach dem Neuen Bund. Denn weißt du, wenn du aus dem Neuen Bund herauskommst, dann tust du das, was du willst. Oh, jetzt wird's eng. Aber das ist die Kraft des Evangeliums. Das ist der neue Bund, dass ich hingehen kann und sagen kann, ich mache jetzt, was ich will. Warum? Weil ich daran glaube, dass der sich für mich hingegeben hat, sich hingegeben hat, um sich mit mir zu vereinen, um eins zu werden. Und deswegen wird sein Wille zu meinem Willen. Es geht gar nicht darum, weil das ist die alte Schule. Erst kommt der Imperativ, dann kommt der Indikativ. Also mach erstmal und dann bist du. Das ist der alte Bund. Der neue Bund ist, und das ist das, was Jesus sagt, du bist. Du bist. Dir sind deine Sünden vergeben. Punkt. Du bist. Und weil du nun bist und dort, wo du dich daran hängst, wird in dir etwas erwachsen, dass du Dinge tust, wo du vielleicht manchmal selber staunst, dass du sie jetzt so tust. Aber dort, wo dieser neue Bund in uns lebt, wo dieser Christus in uns lebt, da darf ich mich hinstellen. Und natürlich ist das eine gefährliche Aussage, aber darf sagen, ich will das tun, was ich will, weil mein Herr in mir ist. Und durch mich in diese Welt hineinkommen will und ich gar nicht anders kann, als das tun, was er will. Meine Frau hat ja heute Hochzeitstag. Ich habe das ja schon mal erwähnt, erwähne das, glaube ich, immer jedes Jahr. Wer es immer noch nicht weiß, ihr könnt ihn ja noch mal fragen. Aber dass ich tue, was sie will, das hat etwas mit unserer Beziehung zu tun. Früher musste sie mir das noch öfter mal sagen. Kennt ihr vielleicht. Aber mittlerweile habe ich es geschnallt. Ich weiß, was sie will und tue das, weil ich es will. Und wenn ihr mich fragt, was ich will, dann sage ich euch, was ich will. Aber es ist eigentlich das, was meine Frau will. Der neue Bund, der will zu Herzen gehen. Nimm Gottes Liebe an. Nicht nur seine Gerechtigkeit. Nimm Gottes Liebe an. Du brauchst dich nicht allein zu mühen, denn seine Liebe kann in deinem Leben Kreise ziehen, wo Gottes und füllst du erst dein Leben und setzt sie dich in Brand, dann gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott führt dir die Hand. Der neue Bund bedeutet die Gerechtigkeit Gottes und die ist neutestamentlich verbunden mit dem, was auch alttestamentlich an Vorstellungen war, nämlich das ist das, was uns in dem Jubeljahr, im 50. Jahr begegnet. Denn im 50. Jahr, in dem Erlassjahr, durften die Versklavten nach Hause gehen. Da wurden ihre Schulden gestrichen. Sie durften dann aus der Sklaverei zurückgehen, nach Hause. Und wisst ihr, das ist der neue Bund. Dieses 50. Jahr, keine Schuld und keine Sünde kann dich mehr und darf dich mehr zurückhalten. Du darfst aufstehen und nach Hause gehen, ins Haus des Vaters. Da darfst du hingehen. Nicht, weil du es nun endlich geschafft hast und alles eingehalten hast, sondern weil da jemand war, der aus lauter Liebe diesen Weg gegangen ist, um in diese Welt hineinzukommen und den versklavten und elenden Menschen zu sagen, mein Sohn, meine Tochter, dir ist deine Sünde vergeben. Amen.